SWR 2 Lesenswert Magazin.
November 89, wenige Tage nach dem Mauerfall. Karl Bischoff, Mitte 20, bekommt ein Telegramm. Wir brauchen Hilfe. Komm doch bitte sofort, deine Eltern, steht da. Also fährt er von Leipzig zurück nach Hause, nach Gera, Thüringen. Dort ist er einer der wenigen, die ankommen. Die meisten wollen ja weg in diesen Tagen, nach Berlin oder gleich in den Westen. So wie Karls Eltern.
Wir haben uns das gut überlegt. Und dann? Deine Mutter wollte schon immer weg. Dann die Übergabe. Rundgang durch alle Zimmer. Auf dem Schreibtisch lag ein Briefumschlag. 500 Mark, sagte sein Vater.
Mit diesen 500 Mark bleibt Karl in seinem Elternhaus zurück. Ein verlassener Sohn, ratlos und verwirrt von der neuen Zeit. Er soll fragende Nachbarn abwehren, die Nachhut bilden, wie der Vater es nennt. Wer weiß, wie lange die Mauer offen bleibt. Die Eltern wollen Zeit gewinnen auf ihrer Flucht in den Westen. Karl verspricht, sich um den Besitz der Familie zu kümmern. Doch wer kümmert sich um Karl?
Früher, dachte Karl, war das Verlassen den Kindern vorbehalten gewesen. Die Kinder zogen in die Welt, nicht die Eltern. Und dann, zweitens, machten sich die Eltern Sorgen um ihre Kinder und so weiter.
Als Karl es nicht mehr aushält in dem leeren Haus, bricht auch er auf. Im Schiguli seiner Eltern, das ist ein sowjetisches Auto vom Typ unkaputtbar, macht er sich auf nach Berlin, dem Zentrum des Umbruchs in einem Land, das sich in Auflösung befindet. Das ist das ungewöhnliche wie geniale Setting in Lutz Seilers neuem Roman Stern 111. Ein 50-jähriges Ostelternpaar auf der Suche nach dem besseren Leben im Westen und ihr Sohn, ebenfalls unterwegs, ebenfalls suchend, aber nach etwas ganz anderem.
Er erkundete Berlin, kehrte aber immer wieder zu seinem Schlafplatz in die Linienstraße zurück. Er fuhr in die Kastanienallee, die er bisher nur als Titel eines Gedichtbands kannte, und lief eine Weile ziellos umher. Er konnte seinen Herzschlag spüren. Irgendwo hier, hinter diesen Fassaden, wurden die guten Gedichte geschrieben.
Die guten Gedichte. Sie locken Karl, den gelernten Maurer und gescheiterten Studenten, in die Hauptstadt des fast wieder vereinten Deutschlands. Karl ist kein Revoluzer und er will weder Bananen noch Westjeans. Ihn interessiert nicht mal die viel bejubelte Reisefreiheit sonderlich. Er will schreiben, das, was er fühlt, in Worten ausdrücken. Eher durch Zufall landet er in einem ihm völlig fremden Milieu, das sich gerade erst formiert in den Wirren des Mauerfalls. Er wird im klugen Rudel aufgenommen, einer Gruppe von Frauen und Männern, die um die verlassenen, verfallenen Häuser Ostberlins kämpft. Karl zieht in die Rekestraße 27 und wird Teil der bunten anarchischen Truppe. Angeführt von einem Mann, den alle nur den Hirten nennen, will diese Guerilla die baufälligen Häuser selbst sanieren und vor dem geplanten Abriss retten.
Mit triumphierender Geste hielt er das Blatt in den Raum und begann vorzulesen. Langsam, betont, wie ein Gedicht, in dem immer wieder die Kastanienallee, mehrmals die Schliemannstraße, die Dunkerstraße oder die Oderberger und einige Male auch die Rückestraße vorkamen. Es war die Liste der aufgegebenen, zum Tode verurteilten Häuser, darunter halbe Straßenzüge, die teils schon vor Jahren zum Abriss freigegeben worden waren.
Wie ein Maler entwirft Seiler das lebendige Bild der besonderen Zwischenzeit nach dem Mauerfall in Berlin. Seine Beschreibungen sind so dicht und intensiv, dass man dieses Ost-Berlin, das es so nur sehr kurz gab, regelrecht sehen, hören und riechen kann. Die knarrigen Ochsenblutdielen, die Kohleöfen, dazu Mischbrot, Rahmbutter, Club Cola und über allem der Klang von Radio P, dem Piratensender der Hausbesetzer.
Radio P gab die Adressen neuer bewohnter Häuser bekannt. Ihre Zahl hatte die 50 inzwischen weit überschritten und vermittelte Kontakte. Täglich wurde die Börse gesendet, die befreundeten Häusern dabei half, dringend benötigte Dinge auszutauschen. Es gab Lageberichte, Interviews und Empfehlungen für die Verhandlungen mit der Stadt, der Polizei und den sogenannten Eigentümern.
Parallel dazu der zweite Erzählstrang. Karls Eltern, Inge und Walter, die Flüchtlinge. Sie landen in Notaufnahmelagern und Flüchtlingswohnheimen und schließlich in Süddeutschland. Dort versuchen sie, sich mit ostdeutschem Pragmatismus ein neues Leben aufzubauen. Und beide geben ihr Bestes, bleiben aber doch stockfremd, wie Karls Mutter es in ihren Briefen an ihren Sohn ausdrückt.
Sie wurde Mitglied in der Gymnastikgruppe Barbarossa. Die Frauen nahmen sie staunend auf in ihrer Mitte. Für sie kam Inge Bischoff direkt aus der Wildnis, einem Gebiet, von dem man nichts Genaueres wusste, aber dieses und jenes gehört hatte über die Jahre. Ob sie dort drüben genug zu essen gehabt hätten, war eine der häufigsten Fragen.
In der neuen Zeit seinen Platz finden, ankommen, dazugehören. Eltern und Sohn versuchen das jeder auf ihre Art. Immer wieder tauchen dabei Erinnerungen an das alte, verlassene Leben auf, sowie die an das Stern 111. Dieses erste Kofferradio der Familie dient jetzt als Leitstern für die Reise. Das Stern 111 ist, wie Carles formuliert, etwas, was gut und richtig war, eine Erinnerung für unterwegs. Kunstvoll und in einem sehr eigenen Sprachrhythmus erzählt Seiler die Lebensgeschichten der Suchenden. Dabei setzt er meist auf einen recht nüchternen und beschreibenden Stil, streut aber sparsam kleine Prisen Poesie ein, Schwarztaxinächte, alte, fast schon vergessene Zufriedenheit oder die Echokammern der Aussichtslosigkeit. Zeitlich knüpft Seiler in Stern 111 an seinen ersten Erfolgsroman Crusoe an. Der spielte im letzten Jahr der DDR in einer Enklave von Aussteigern auf Hiddensee. Crusoe, dessen Hauptfigur übrigens auch in Stern 111 wieder eine Rolle spielt, schaute einer freiheitlichen Utopie innerhalb des Sozialismus beim Scheitern zu. Der neue Roman blickt wieder in eine kleine, besondere Parallelwelt. In der war plötzlich möglich, was das DDR-Regime jahrzehntelang unterdrückt hatte: Wohngemeinschaft und alternative Lebensformen. Lutz Seiler will in Stern 111 nicht die Wende erklären, sondern auf literarisch hohem Niveau auf ein Alternativexperiment blicken, das so nur kurz nach dem Mauerfall möglich war. Er tut das ganz ohne Anspruch auf alleinige Deutungshoheit. Ein großartiges, dicht erzähltes Stück deutscher Zeitgeschichte.